Vielen Dank für die Einladung, heute Morgen hier ein wenig über meine Jakobsweg-Erfahrung zu sprechen. Die Einladung überraschte mich und traf mich mitten auf dem Weg. Irgendwie hatte es sich bis zur evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Ihren herumgesprochen, dass ich unterwegs bin. Und ich werde euch heute Morgen ein bisschen mitnehmen auf die 300 Kilometer von Porto bis Santiago de Compostela bis ans Ende nach Fisterra. Dabei geht es mir weniger um die schönen Landschaften, die wir wahrgenommen haben, auch nicht so sehr um diese interessanten Begegnungen und Gespräche mit anderen, die unterwegs sind, auch nicht so sehr um die einzelnen Tagesetappen, sondern ich möchte zwei Impulse heute Morgen mit euch teilen, die mich während dieser Zeit beschäftigt haben. Wie kommt ein Freikirchler wie ich zum Jakobsweg? Nun, schuld daran war unsere Tochter. Sie hatte sich in ihrem Herzen vorgenommen, mit allen ihren drei Kindern, bevor sie in die Schule gehen, ein Stück des Jakobswegs zu gehen. Und weil immer mal was passieren kann, man kann sich den Fuß vertreten oder der sechsjährige Enkel könnte vielleicht einen Bummelstreik treten, hat sie gedacht, wenn Opa mitkommt als Backup, ist das vielleicht eine gute Idee. Und so bin ich dann als Backup mitgegangen und ich merkte aber in mir selbst einen Konflikt. Denn ich hatte keinen positiven Andockpunkt, was das Pilgern angeht. Selbst das Buch von Habe Kerkeling, das ich vor Jahren gelesen habe, konnte den Schalter nicht umlegen. Irgendwie war ich bei Martin Luther mit seiner Kritik am Pilgern, die sicher geprägt war vom Ablasshandel seiner Zeit, dass man den Pilgern versprach oder ins Aussicht stellte, dass ihre Schuld vergeben wird, wenn sie unterwegs sind und vielleicht auch ein bisschen Geld in Santiago lassen. Und er nannte es Narrenwerk und Geläuf, also ziemlich harter Tobak, und meinte, es wäre besser, das Geld in Menschen zu investieren, die Not leiden, als es dafür auszugeben. Ganz so hart war meine Kritik nicht, aber mir fehlte der Zugang, und vielleicht ahnt ihr, damit hatte ich ein Problem. Wie wollte ich 2 Wochen mit unserem Enkel und unserer Tochter auf den Weg gehen mit dieser Haltung? Ich sah mich schon als alternder, grummeliger Großvater, 2 Wochen lang hinter unserem Enkel hermarschieren, dachte, das ist kein gutes Bild, was du abgibst, und er wird wahrscheinlich auch keine große Freude haben im Rückblick darauf. Deshalb wagte ich es, mit Gott in einen Dialog darüber zu kommen, und daraus entstand ein Gebet. Etwa so: Herr Jesus Christus, du siehst meine innere Haltung zu dem, was hier vor mir liegt, aber ich bin bereit, meine Haltung zu ändern. Und ich will aufmerksam diesen Weg gehen. Aufmerksam auch auf Gedanken und Impulse, die von dir kommen. Stichwort spirituelle Seite. Und ich erbitte von dir für jeden Tag meiner Wanderung einen Impuls von dir, den ich dann betend mit meinen Füßen und Gedanken meditierend weiterbringe. Und 2 dieser Gedanken und Impulse möchte ich heute Morgen weitergeben, die es in mein Pilgertagebuch geschafft haben. Der erste: umkehren, alte Gleise verlassen. Am 4. Tag unserer Wanderung kamen wir an einen wunderschönen Platz, an einem Waldrand mit einem klaren Bach, der von einer alten steinernen Brücke überspannt war. Und wir machten eine ausgiebige Pause, und auf den ersten Blick war es mir nicht aufgefallen. Aber auf den zweiten Blick sah ich, dass es tiefe Rillen in dieser alten steinernen Brücke gab. Und mir wurde bewusst, ich gehe einen alten Weg, einen traditionellen Weg. Einen Weg, den schon viele Pilger mit vor mir gegangen sind und über den wohl viele Ochsenkarren und Pferdewagen und Gespanne gefahren sind, um diese tiefen Gleise in den Felsen hineinzubringen. Und ich hatte so gedacht und empfand das als einen Impuls von Gott: es gibt auch etwas Gutes an Tradition. Ich bin eher so der Kritiker, was Tradition angeht, ich hinterfrage sie gerne, aber es gibt auch etwas Gutes an Tradition und an Gewohnheit. Es ist ein Geschenk, wenn ein Leben in einer guten Spur läuft. Und da ist mir nochmal aufgefallen, welche guten Spuren meine Eltern in mein Leben hineingelegt haben oder andere Menschen, und wie hilfreich es ist, solche Traditionen, solche Prägungen zu haben, in denen mein Leben auch einen guten Weg findet und ich nicht an jeder Stelle neu überlegen muss, wie geht's jetzt weiter. Und mir fiel auf, dass Jesus selbst gute Traditionen und Gewohnheiten hatte. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Er ist mehrfach gepilgert. In der Regel vom Norden Israels bis nach Jerusalem zu den großen Wallfahrtsfesten, hat dort im Tempel Gottesdienste gefeiert und angebetet. Auch mit seinen Jüngern ist er diesen Weg mehrmals gegangen. Und er hatte feste Gewohnheiten. Eine dieser Gewohnheiten Jesu berichtet Lukas in Kapitel 4. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Jesus hatte offensichtlich die Gewohnheit, am Sabbat in den Gottesdienst zu gehen. Das war wie so eine feste Tradition. Er diskutierte nicht jeden Sabbatvormittag, gehen wir heute oder gehen wir nicht. Es war eine klare Spur und das half ihm, in seinem wöchentlichen Rhythmus zu leben. Ich kenne viele Familien, da wird samstagsabends darüber diskutiert, gehen wir am Sonntag in den Gottesdienst, weil es keine Tradition, keine Gewohnheit in diesem Sinne ist. Und man kann sich das Leben so auch kompliziert machen. Es ist so, als wenn man jeden Morgen neu überlegt, putze ich mir heute die Zähne oder nicht? Da gibt es wahrscheinlich auch in deinem Leben eine Tradition. Und so hat Jesus diese Tradition und es ist, glaube ich, gut, wenn es in deinem Leben solche Traditionen gibt, wo du nicht lange überlegst, gehe ich jetzt oder gehe ich nicht, sondern am Sonntag ist klar, sind wir im Gottesdienst. Oder in Lukas 22, und Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg, einen Ort der Stille, der Erholung, der Ruhe und ein Ort, in dem er betete, mit seinem Vater im Himmel in Gespräch kam. Es ist gut, solche Orte zu haben und solche Gewohnheiten, wo ich nicht neu überlege, sondern wo ich meine Zeiten habe, in denen ich zur Ruhe komme und bete. Meine Frau hat seit vielen Jahren die Angewohnheit, sie hat, als wir noch in Würzburg wohnten, einen Sessel im Wohnzimmer gehabt, einen bequemen Sessel, und es war klar, wenn sie den aufsucht, dann ist Zeit der Stille, des Lesens, auch in der Bibel und des Gebetes. Hier in West-Overledingen hat der Sessel seinen Platz im Wintergarten gefunden. Und zurzeit übt sie eine neue Tradition ein, in Anführungsstriche Tradition oder Gewohnheit. Jeden Tag um 16 Uhr klingelt ihr Handy und erinnert sie, eine Minute beten für den Frieden. Eine gute Gewohnheit. Ich fordere dich so ein bisschen heraus mit einem Impuls heute Morgen. Wo gibt es in deinem Leben gute Gewohnheiten, für die du von Herzen danken kannst? Aber auch die Frage, gibt es etwas in deinem Leben, das du zu einer guten Gewohnheit machen möchtest? Nimm die Frage gerne mit in den heutigen Nachmittag. Aber auch das andere gilt. Es gibt auch Traditionen und Gewohnheiten, die einengen, die uns in eine falsche Richtung führen, die schädlich sein können und es wäre gut, sich abzugewöhnen und umzukehren. Deshalb ja auch der Titel dieses Punktes, Umkehr, aus alten Gleisen ausbrechen. Unser jüngster Sohn hatte sich angewöhnt zu rauchen. Er wusste, das ist nicht gesund. Und wir haben mitbekommen, wie tief diese Gleise in seinem Leben waren, wie oft er versucht hat, da herauszufinden, umzukehren, etwas sein zu lassen. Eines Tages rief er mich an, Papa, ich habe es geschafft, ich habe aufgehört zu rauchen. Und ich frage, wie lange schon? Seit heute Morgen. Vielleicht kennt ihr solche Angewohnheiten, Traditionen in eurem Leben, wo ihr spürt, das sind Dinge, die sind nicht gut. Und da ist es gut, umzukehren. Das betrifft auch manchmal bestimmte Verhaltensweisen und Verhaltensmuster. Da reicht ein bestimmtes Wort, ein bestimmter Reiz und in dir läuft was ab. Und dann ergibt ein Wort das andere und du weißt, wo das hinläuft. Das kommt zum Streit und du läufst in diesen Gleisen, weil sie so tief eingefahren sind. Oder du machst die Tür zu eurem Kinderzimmer auf und siehst, es ist überhaupt nicht aufgeräumt. Tohu wabohu. Und dann gehen die Dinge los und du weißt, wo das endet. Und die gute Nachricht ist, du kannst umkehren. Das muss so nicht bleiben. Das ist die Einladung, die Jesus ausspricht. Und er macht das noch viel grundsätzlicher. Er sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, übrigens seine erste Predigt, jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Warum diese Umkehr? Er beobachtete, dass seine Mitmenschen in einem inneren schwierigen Weg waren. Denn ihnen wurde suggeriert, und das hatten sie auch so aufgenommen, Gott kann mich nur lieben, wenn ich alle Ordnungen und Gebote halte. Das war das typische fromme Leistungsprinzip. Und es gab zur damaligen Zeit die Mitzvot, das sind 613 Ge- und Verbote. Und wahrscheinlich macht es jetzt auch Klick bei euch und sagt, boah, das ist ja nicht zu schaffen. Und das war auch das Ergebnis der Menschen zur Zeit Jesu. Das ist nicht zu schaffen. Und dann lädt er sie ein, umzukehren ins Reich Gottes mit diesen Worten. Kommt zu mir, alle, die ihr euch abmüht und belastet seid, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir, ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht und was ich zu tragen gebe, ist keine Last. Da geht es Jesus darum zu erklären, dass im Reich Gottes die Dinge anders sind. Du musst und brauchst dir die Liebe Gottes nicht verdienen. Das ist seine Botschaft. Du bist ein geliebter Mensch Gottes. Und deshalb lädt er dich ein, umzukehren zu ihm. Und du musst es nicht von deinen Leistungen abhängig machen. Ich erlebe das auch im Zusammenspiel mit anderen Christen, dass das zum Problem werden kann. Dass ich sage, Gott kann mich lieben, wenn ich ordentlich gebetet habe an diesem Tag. Dann fühle ich mich gut und dann muss Gott sich auch gut fühlen. Oder wenn mir etwas in der Gemeindearbeit gelungen ist. Oder wo auch immer und ich lebe nach dem Leistungsprinzip. Und Gott lädt dich ein, steig aus, kehr um, komm zu Jesus und folge ihm nach. Vielleicht in einem einfachen Satz, Jesus, ich habe etwas verstanden von deiner Einladung und will gerne dir nachfolgen und bei dir zur Ruhe kommen. Ein kurzer zweiter Gedanke. Große Schuhe, Platz, um hineinzuwachsen. Am 10. Tag unserer Wanderung kamen wir an einem Ort vorbei, in dem standen ein paar Schuhe herum. Die Schuhe waren aus Bronze und viel zu groß für unsere Füße und daneben ein Pilgerstab. Ein Künstler hatte sie offensichtlich dort platziert, um uns daran zu erinnern, du gehst nicht nur spazieren, hier bist du auf einem Weg. Und mir schoss ein Gedanke durch den Kopf und ich glaube, das war wieder so ein Impuls, den Gott mir gab, über den ich dann den ganzen Tag über nachgedacht habe, so in dem Dialog mit Gott, dass er mir sagte, so gehe ich mit dir um. Ich ziehe dir Schuhe an die Füße, die sind zwei Nummern zu groß. Aber nicht, weil ich meinen Spaß haben will damit, wenn du stolperst, sondern damit du hineinwächst. Viele glauben, Gott will unser Leben klein halten. Ich bin davon überzeugt, er will es zur Fülle bringen. Und das wäre interessant zu sehen, wo gibt es dieses Wachstumspotenzial bei mir und bei dir. Petrus ist für mich so ein Beispiel. Petrus ist, wenn man so die Geschichte liest im Neuen Testament, jemand, der im Jüngerkreis immer unangenehm auffiel. Er meckerte rum, er verglich sich mit anderen, wollte immer größer und besser sein als sie. Jemand, den man durchaus als Großmaul hätte betiteln können. Und nie hätte ich ihm irgendwelche Menschen anvertraut. Jesus sieht aber etwas in ihm und nennt ihn deshalb auch anders, als er ursprünglich hieß. Er hieß ursprünglich Simon. Jesus sieht aber in ihm, du bist jemand, du hast ein Potenzial, in das will ich dir helfen, hineinzuwachsen. Und so geht Jesus mit ihm um und vertraut ihm am Ende Menschen an. Hüte und sorge für meine Schafe, für Menschen, die mir nachfolgen. Die Frage an dich ist, wo spürst du, dass Gott dich herausfordert, dir eine Aufgabe zukommen lässt, die dich vielleicht im Moment überfordert? Ob im gemeindlichen Umfeld oder im privaten Umfeld. Und es betrifft nicht nur Aufgaben, die vielleicht zu groß sind, damit wir da hineinwachsen, es betrifft auch unseren Charakter und unsere Prägungen. Wo Jesus, das Bild, das Gott von dir hat, als er dich ins Leben ruft, ist ein Bild, wo er sagt, das ist gut und es ist gut, wenn du dort hineinwachsen kannst. Und dazu zählen auch bestimmte Tugenden. Im Neuen Testament werden manche Tugenden benannt, andere werden als Frucht beschrieben, die Gottes Geist in uns wachsen lässt. Wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gibt es da etwas, wo du sagst, da könnte ich wachsen? Ist da was dabei, wo du sagst, da gehe ich hinein? Mir ist vor einigen Jahren bewusst geworden, Gott setzt den Hebel bei mir an zum Thema Dankbarkeit. Ich bin eigentlich von zu Hause aus ein Griesgram, ein Muffel. Dankbarkeit ist nicht so meine Stärke. Und ich hatte eine Entscheidung getroffen. Ich werde jeden Morgen aufstehen und das Erste, was ich tue, ich werde das Fenster meines Schlafzimmers weit öffnen, tief durchatmen und einen Blick auf unser Kirchengebäude mit dem Kreuz oben drauf wagen und drei Sätze des Dankes sagen. Ein Jahr lang. Das hat mein Leben verändert. Eine kleine Entscheidung. Und Gott signalisierte, hör damit nicht auf, aber es kommt noch was dazu. Hoffnung. Wie ist es mit Hoffnung in deinem Leben? Dann kam das Thema Barmherzigkeit. Und ein Dauerthema in meinem Leben, da werde ich nie fertig werden mit, davon bin ich überzeugt, das ist das Thema Geduld. Einige lächeln, kennt ihr? Oder ihr kennt mich, weiß ich jetzt nicht. Im Epheserbrief schreibt Paulus, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Gott hat ein Bild von dir, als er dich erschaffen hat. Und er wünscht sich, dass du hineinwächst. Und die Schuhe, die er dir an die Füße tut, sind immer ein bisschen größer. Und am Ende, Resümee, mit den Füßen beten. Am Ende war für mich klar, das hört nicht auf. Das geht weiter. Ich bin mittlerweile in Rente, aber Gott sagt bei mir nicht. Das geht weiter. Und von Michelangelo wird gesagt, dass er im Alter von 87 Jahren gesagt haben soll, ich lerne immer noch. Das möchte ich mir gerne beibehalten. Das wünsche ich euch. Und der Impuls, den ich mitnehme, mit den Füßen beten, ist eine gelungene und gute Sache.